Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprech. Mein Name ist Antje Nicola Mönning, ich bin Schauspielerin, Produzentin und Autorin beim WTP-Kollektiv und Autorin des Buches Nicht normal ist ganz normal. In meinem Buch geht es um befreite Sexualität jenseits der Norm, die aber eigentlich ganz normal ist. Seltsamerweise ist es ja immer noch so, dass Menschen zwar in fast allen Bereichen des Lebens Wert auf Individualität legen, nur nicht in der Sexualität. Da möchten alle möglichst normal sein, um nicht stigmatisiert oder ausgegrenzt zu werden. Dabei gibt es so etwas wie normal gar nicht, sondern nur ein unendlich breites Spektrum an Vielfalt. Und genau darüber spreche ich heute mit der Sexualpädagogin Dr. Nadine Beck. Sie hat gemeinsam mit KollegInnen zwei wunderbare Aufklärungsbücher über die Vulva, Vagina und den Penis geschrieben. Wir sprechen also über unsere Genitalien, über Scham und Halbwissen, über Intimkorrekturen, das Ende von Body Positivity und die Ozempic-Vulva, Peniskomplexe und darüber, wie Jugendliche altersgerecht aufgeklärt werden könnten. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und wenn ihr die Folge mögt, gerne teilen und weiterempfehlen. Bevor wir in das heutige Gespräch einsteigen, möchte ich ganz kurz meine heutige Gästin vorstellen, wobei kurz bei Dr. Nadine Beck immer sehr, sehr schwierig ist, weil Dr. Nadine Beck nicht nur Kulturwissenschaftlerin und Sexualpädagogin ist, sondern auch die größte Vibratorensammlung Europas hat, Kuratorin verschiedener Ausstellungen ist und Autorin von Büchern wie zum Beispiel Sex in Echt. Und dazu haben wir schon eine ganz wunderbare Podcast-Folge miteinander gemacht, die ihr gerne nachhören könnt. Sie heißt Sex, Mythen und Körperbilder. Inzwischen hat Nadine aber zwei weitere Bücher geschrieben, und zwar gemeinsam mit Rosa Schilling über die Vulva und mit Tim Berkels über den Penis, beide mit dem tollen Untertitel Wissen für unter die Gürtellinie. Und um dieses Wissen soll es dann heute gehen. Und wenn ihr euch für die Historie der Vibratoren interessiert, dann kann ich euch eine ganz tolle Podcast-Folge empfehlen, und zwar Undressed. Da gibt es eine spannende Folge über die Wissenschaft der Lust mit Dr. Nadine Beck. Aber wir reden heute über Penis und Vulva und Vagina und Klitoris und alles, was dazugehört. Hallo Nadine.
Hello again. Das ist eine super Begrüßung. Vielen Dank. Ich fühle mich vollumfänglich abgeholt.
Ja, das ist so schön. Immer wenn ich dich sehe, habe ich ein ganz breites Grinsen im Gesicht, weil ich mich immer so freue. Das habe ich ja auch schon im letzten Podcast getan. Und danach meinte ein Freund zu mir, ich habe deine Stimme überhaupt nicht mehr wiedererkannt, weil ich mich so gefreut habe, dass ich gleich 10 Oktaven höher war.
Ja, das kann durchaus mit mir passieren, weil ich lache eigentlich den ganzen Tag, also jetzt nicht sinnlos, sondern schon über die Kuriositäten des Lebens. Das muss man einfach. Ich bin ein freudiger, positiver, optimistischer Mensch.
Gut, dann brauche ich dich ja da gar nicht mehr zu fragen, weil ich wollte eigentlich einsteigen mit, wie geht es dir und was hast du alles in den letzten Wochen erlebt mit Penis, Vulva und Vagina oder mit dem, was du sonst alles machst?
Also es war relativ ruhig. Ich habe mich vornehmlich mit Essen und Trinken und Weihnachtsbaum aufstellen beschäftigt. Also es war wirklich ein sehr angenehmes, sinnreiches, genussreiches Fest in den letzten Wochen.
Ach, toll.
Ja, aber genau, also Penisse und Vulven, die begegnen mir sowieso ständig. Ich kriege auch immer Links und Bilder zugeschickt. Und gerade hatte ich Geburtstag und die Postkarten, die ich dann immer mit Penis- und Vulva-Motiven bekomme, die sind schon immer großartig. Also das ist so meine Freude. Jeder weiß, was er mir schenken soll oder wo er mir einen Witz zuschicken soll. Das ist schon immer gut.
Ja, das ist toll, ne? Wenn man so eine bestimmte Charakteristik entwickelt hat oder einfach für etwas steht. Und du stehst ja wirklich wie keine andere dafür. Dein Instagram-Account heißt ja auch Vulvantastic. Es gibt ganz viel Aufklärung bei dir. Und ich habe deine beiden Bücher gelesen, Penis und Vulva, Wissen unter der Gürtellinie. Und ich finde es super, dass du da nicht nur quasi den Bauplan der Genitalien, wie ihr es genannt habt, ausführlich und jugendlich gerecht vor allen Dingen abgebildet und beschrieben habt, sondern zum Beispiel ja auch über die schüchterne Blase, Schönheitsideale und OPs, Mythen über die Menstruation, verschiedene Penistypen, Gesundheitsfragen, aber auch individuelle Schamgrenzen und sexualisierte Gewalt vorkamen. Also ich muss sagen, dass ich sehr viel gelernt habe und ich fand es auch total spannend, dass zum Beispiel in den ersten 7 Wochen der Schwangerschaft alle Babys noch gleich aussehen und erst einmal alle einen Genitalhöcker haben, aus dem sich dann erst später eine Vulva mit Klitoris oder eben der Penis entwickelt. Und was ich noch nicht kannte, war die Klitenis. Aber bevor ich das jetzt falsch beschreibe, kann ich ja die Fachfrau fragen, was ist das und wie häufig kommt das vor?
Oh, die Häufigkeit, das ist ein schwieriges Thema. Ich beantworte die leichtere Frage. Also, wir haben in der gesamten genitalen Vielfalt wahrscheinlich gelernt, dass es schwarz und weiß gibt, männlich und weiblich, Penis und Vulva oder Vulva-Vagina. Und es gibt aber noch ganz, ganz viel dazwischen, weil die Natur einfach im Programm hat, vielfältig zu sein, ja. Das heißt, manche Genitalien sind irgendwo zwischen diesen binären Polen angesiedelt. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Anteile einer Vulva, ein bisschen mehr Anteile einer Vagina, eines Hodens, eines Penises. Und das nennen wir Intergenitalien. Also inter im Sinne von inter dazwischen irgendwo. Und die Klitoris, die kann eben relativ unterschiedlich groß sein. Bei manchen Menschen ist sie sehr klein, bei manchen Menschen ist sie wirklich etwas wie so ein kleiner Finger. Und wenn sich das quasi Richtung eines, wir sagen jetzt mal männlich gelesenen Genitals entwickelt, dann kann man das zum Beispiel als Klitenis bezeichnen, als eine Mischung aus Klitoris und Penis. Ja, sie ist dann irgendwo dazwischen. Das hat nichts darüber zu sagen, wie das Genital da rundherum aussieht. Das ist sehr wahrscheinlich irgendwie eine Vulva mit einer Vagina oder auch nicht. Also irgendwo in diesem großen Formenkreis der Intergenitalien befindet sich der Klitenis und man kann es aber auch noch andersrum sehen, als Mikropenis. Ja, dann sagt man, vielleicht ist das ein Mensch, der Hoden hat und keine Vagina, keine Vulvalippen, aber irgendwie einen Penis hat, der in unserem gelernten Maßstab von, ich sag mal, plus minus 4, 5 Zentimetern irgendwie nicht mehr richtig penismäßig zu erkennen ist, sondern sehr klein ist. Auch das ist eine ganz durchaus übliche Auslesung eben von diesen Genen in diesem großen Formenkreis von Genitalien, aber das könnte ein sogenannter Mikropenis sein. Also die Vielfalt ist da wirklich ein großer Topf an Überraschungen und alles sind gleichwertige, tolle Genitalien, die auch super fühlen können, denn über das, was sie mit dem Menschen machen, also was sie an schöne Gefühle weiterleiten können, das sagt nichts darüber aus, wie sie aussehen. Also du kannst irgendwo dazwischen dich befinden, zwischen Vulva und Penis und kannst einen tollen Orgasmus haben.
Das ist sehr schön, dass du darauf hinweist, weil es gibt ja bei uns das bekanntere Beispiel der Penislängen, die für Männer eine große Rolle spielen, immer noch leider,
Ja.
dass dort verglichen wird oder dass manche sich fühlen, als hätten sie einen zu kleinen Penis oder umgekehrt vielleicht auch einen zu großen, weil das ja manchmal auch schmerzhaft sein kann.
Yes.
Und da finde ich es ganz schön, dass wir schon da in den Bereich kommen zu sagen, okay, es gibt einfach nicht so etwas wie eine Normgröße, ne? Was sind denn so die größten Sorgen oder Ängste der Menschen, die dich anschreiben und fragen, ist das eigentlich normal? Bin ich normal?
Ja, es ist grundsätzlich eine Frage, die sich auf jedes Lebensgebiet fast applizieren lässt. Bin ich normal? Wir suchen immer irgendwie nach links und nach rechts, Menschen, mit denen wir uns messen. Und daran nivellieren wir, ob wir okay sind. Ja, sehen wir okay aus? Verhalten wir uns okay? Ist das, was wir wollen, begehren, okay? Ja, wir gucken immer, wie machen es die anderen? Was im Übrigen total konträr dazu ist, wie wahnsinnig individuell wir eigentlich immer sein wollen. Ja, wenn es aber um Sex geht, dann ist, wenn wir zum Beispiel erkennen, ich stehe auf sehr große Füße, erstmal das Gefühl da, ich bin nicht okay, ich bin nicht normal. Und anstatt zu akzeptieren, okay, auch Sexualität ist ein großer Formenkreis. Wenn ich irgendwo da bin, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Leute das auch fühlen. Und auch das ist normal. Ich meine, es gibt Gesetze. Da geht es immer um Konsens zu sexuellen Handlungen geben, ja oder nein. Wenn ich mich aber da fein bewege und niemandem über seine Grenzen gehe, ohne Absprache, ist alles erstmal normal. Und bei Frauen, beziehungsweise Menschen, die einfach ein, ich sag mal, biologisch weibliches Genital haben, ist ein ganz großes Thema Körperflüssigkeiten. Ist meine Periode normal? Ist das, was da rauskommt, normal? Ist die Farbe normal? Ist die Menge normal? Sind die Schmerzen normal? Ist der Geruch normal? Ist das Sekret, was rund um die Periode kommt oder vielleicht auch mal nicht da ist? Ist das normal? Also Flüssigkeiten und Aussehen und Geruch sind ganz hoch im Ranking.
Ja, das fand ich aber so toll auch an dem Buch, dass ihr dann beschrieben habt, wie das eigentlich eine selbstreinigende Kraft ist, ne? Also wir kennen das ja alle, dass man eben diesen Ausfluss hat und dann sich vielleicht ein bisschen dafür schämt, gerade als Jugendliche und noch nicht Bescheid weiß. Es riecht vielleicht anders, als wir es gewohnt sind. Und als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich auch ganz viel darüber gelesen, dass man eben gar nicht mit Wasser zum Beispiel, mit Seife, mit Wasser schon, aber nicht mit Seife waschen sollte, um eben diese Biome da drin nicht zu zerstören, um das Ganze lebendig zu halten und eben dadurch auch rein und sauber zu halten. Denn eigentlich ist genau Seife das Gefährdende dafür.
Ja.
Insofern ist diese Art von Aufklärung natürlich auch total wichtig. Und das habt ihr ja umgekehrt in dem Buch für Penisse auch
Genau.
beschrieben. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich total toll finde und die ich sehr, sehr gerne als Jugendliche schon gewusst hätte. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was ich nämlich auch sehr gut finde in den Büchern ist, die richten sich ja an Jugendliche. Und in dem Alter ist es ja auch so, dass das noch viel stärker ist, das Bedürfnis, so zu sein wie alle anderen. Und ich finde, da geht ihr sehr sensibel mit um, wie unterschiedlich Menschen eben sein können und dass es auch einfach okay ist, anders zu sein. Weil mich hat es jetzt sehr lange schon beschäftigt, wie stark die Zahl der Schönheits-OPs zugenommen hat. Also allein im Jahr 2024 gab es 1,3 Millionen plastisch-ästhetische Eingriffe. Chirurgische und nicht chirurgische. Und inzwischen nehmen eben auch Intimkorrekturen dabei einen immer größeren Anteil an. Der liegt inzwischen auf dem 6. Platz,
Ja.
gleich nach allem, was irgendwie Brustvergrößerung, Bruststraffung, Brustverkleinerung betrifft, sind dann schon die Intimkorrekturen. Und da frage ich mich natürlich auch, woher kommt das? Beziehungsweise, wie siehst du denn da gerade die Entwicklung? Du sprichst ja wahrscheinlich sehr viel auch mit Eltern beziehungsweise den Jugendlichen, ne? Wird das häufiger an dich herangetragen, das Thema?
Ja, die Unsicherheit auf jeden Fall. Lustigerweise hatte ich auch mal eine bekannte Kosmetikerin, die mir von ihrer persönlichen Erfahrung damit erzählt hat. Und die war, glaube ich, so um die, ich sag mal, um die 40 etwa. Die war wahnsinnig glücklich damit. Ja. Und ich musste dann im Moment innehalten, weil in mir ging natürlich die Sexualpädagogin los, die gesagt hat, du hast dir Sinnesgewebe weggeschnitten. Warum? Deine Vulva ist doch so schön. Also in mir ging quasi alles los, dieser Frau zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Dann habe ich aber überlegt, nee. Nee, wir Frauen kriegen den ganzen Tag erzählt, du hast so auszusehen, du hast so zu sein, du musst dich da anpassen. Und was wäre ich denn für eine Feministin, die schon wieder einer Frau sagt, was sie zu tun und zu lassen hat? Wenn sie damit jetzt glücklich ist, mein Gott, schmeckt mir nicht, passt mir nicht, dass sie das gemacht hat, aber wenn sie glücklich ist, ist das eigentlich der Zustand, den ich möchte. Schwierig, das auszuhalten, weil es eine ambivalente Situation, weil eigentlich möchte ich, dass niemand irgendwie an seinen Genitalien rumschnippelt, weil Narbengewebe kann sich anders anfühlen, es kann nicht toll heilen, das Ergebnis ist eventuell nicht das, was du gerne haben möchtest, weil es was im Katalog so stand. Und es ist total schwierig, diesen Menschen das irgendwie beizubringen, weil die haben alle auch Informationen über ihre Vulva bekommen, die 99,9% nicht positiv sind. Also erstmal, Vulva-Vagina ist erstmal nichts Tolles, sieht doof aus, riecht komisch, macht Dinge, die ich nicht verstehe, keine Ahnung. Der Punkt ist, jeder darf machen, was er möchte, aber er sollte es gut informiert machen können und auch bei Menschen, die das gut machen. Und da ist es natürlich ein bisschen schwierig. Nicht jeder, der 5 Sterne auf Google hat oder sowas, ist auch ein super duper Schönheitschirurg in der Intimzone. Und was weg ist, ist weg. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich uns alle in Schulbücher geschrieben bekommen, dass unsere Genitalien super sind, so wie sie sind und überhaupt nicht verändert werden brauchen. Was jetzt nicht bedeutet, wenn man zum Beispiel eine Geburt hatte, und Gewebe gerissen ist oder es muss etwas operativ wiederhergestellt werden, weil du sehr große Probleme einfach hast damit. Oder eine Vulvalippe ist wirklich wahnsinnig lang und scheuert immer wund. Das sind Sachen, da würde ich natürlich sagen, ja klar, verstehe ich total. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja, das ist schwierig. Vor allen Dingen hat das ja in den letzten Jahren so zugenommen, ne? Also es gab ja mal eine ganz tolle Entwicklung, Body Positivity. Und da dachte ich schon, es hat sich jetzt endlich mal was gedreht in Richtung realer Körperbilder, also dass wir wieder zurückkehren von den Idealisierten zu denen, wie Menschen tatsächlich aussehen. Aber ich glaube, seit ein paar Jahren gibt es ja Ozempic und Co., dass sich dadurch wieder ganz viel geändert hat, dass auch Leute, die vorher propagiert haben, hey, es ist okay, auch ein bisschen dicker zu sein oder nicht der normschönen Dünnheit zu entsprechen, dass auch die jetzt angefangen haben, vor allen Dingen Prominente, Ozempic zu nehmen. Kim Kardashian und Co. sind da ja gute Beispiele für, aber auch Robbie Williams zum Beispiel, der sogar in Kauf nimmt, zu erblinden, was tatsächlich gerade irgendwie ein Problem sein könnte bei ihm. Trotzdem macht er noch wunderbare Musik und ich will Menschen auch nicht dafür schämen, dass sie das machen, ne? Da bin ich genau wie du, dass ich sage, alle Menschen, die das machen wollen, sollen es ja auch machen. Ich finde es nur so schade, dass damit so eine ganze positive Entwicklung in Richtung mehr Akzeptanz der eigenen Körper wieder rückgängig gemacht wird. Ich kann es aber auch bei Menschen verstehen, die zum Beispiel wirklich an Adipositas leiden oder die einfach andere Probleme haben, die sie so nicht in den Griff bekommen und so. Und alle Menschen, die sich durch so eine OP oder durch andere Eingriffe oder Ozempic und Co. besser fühlen, natürlich. Also ich möchte denen das ja auch nicht wegnehmen, dieses gute Gefühl, oder möchte sie dafür dann auch noch schämen, das ist schon klar.
Alle wollen wir eigentlich ein gutes Gefühl haben. Wir wollen schöne Gefühle haben. Und ich habe als Kind, habe ich wahnsinnig unter meiner Nase gelitten. Versteht kein Mensch. Ich habe die immer in einem Rollkragenpulli versteckt oder sowas. Heute denken alle so, was war mit deiner Nase? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich hatte ein Ding damit. Und meine abstehenden Ohren. Heute, das ist mir so wurscht. Ich bin jetzt fast 50 und oh, es ist so befreiend, sich da nicht mehr nach allem zu richten. Aber du bist natürlich als heranwachsender Mensch in einer sehr verletzlichen Phase, wo du dich erstmal quasi emanzipieren musst von all dem, was um dich herum an dir, deinem Körper und deinen Gefühlen für Geld gemacht wird. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich am ehesten kritisiere. Dir wird ja suggeriert, du bist irgendwie falsch und als Frau, also das soziale Konstrukt Frau ist ja grundsätzlich erstmal falsch. Die muss ja immer irgendwie abnehmen oder irgendwie aussehen oder irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie verhalten, weniger laut sein, weniger dies, weniger das. Ja, du kriegst tausend Informationen und eigentlich verdienen alle irgendwie Geld daran. Oder sie verdienen Macht daran, die sie über dich haben. Und dann werde ich sauer. Geld, das kann ich noch so halbwegs selber entscheiden, aber dass du Macht über mich hast, wie ich mich über meinen Körper zu fühlen habe, da haben wir ein Gespräch.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und das macht es ja auch eigentlich wieder undemokratisch, weil letzten Endes ist das Aussehen dann am Ende eine Frage von Geld. Das sieht man ganz stark im Bereich der Filler zum Beispiel. Also Menschen, die sich das leisten können, zu sehr guten Schönheitsdocs zu gehen, die sich ganz leicht die Haut nur unterspritzen lassen können, sodass man es auch wirklich gar nicht sieht und es auch nicht künstlich aussieht. Sie sehen einfach nur frischer aus. Das kostet ziemlich viel Geld und da entsteht dann so eine Klassengesellschaft, auch in der Schönheit. Eigentlich ist es ja demokratisch zu sagen, okay, wenn man ganz dahinter schaut, zu sagen, okay, wir haben hier ungleich verteilte Schönheit, wobei Schönheit ja eine Frage der Betrachtung ist.
Exakt.
Und jeder Mensch kann sich heute so gestalten, wie er oder sie möchte, aber das stimmt eben nicht, weil es auch eine Frage des Geldes ist.
Ja, aber ist es nicht interessant, wenn wir über Ozempic sprechen? Wir haben bei Vulva-Schönheitsoperationen manchmal diesen, wir nennen ihn Intimhügel, manche nennen ihn Venushügel oder sowas. Es ist einfach eine Fettansammlung überhalb der Vulva, die, also es ist eigentlich ein erhöhter Gewebehügel. Und der ist bei manchen ausgeprägt, bei manchen nicht so ausgeprägt. Bei manchen, wo er ausgeprägt ist, wird denen suggeriert, das ist ein bisschen zu dick. Lass dir da mal Fett absaugen. So,
Wirklich?
größter Bullshit ever. Jetzt haben wir die sogenannte Ozempic-Vulva, die, wenn du natürlich am ganzen Körper Fett verlierst, eventuell auch im Intimbereich auch an Fett einbüßt. Und dann hast du eventuell Vulvalippen, die nicht mehr so aufgeplustert sind. Ich persönlich habe jetzt noch keine Ozempic-Vulva gesehen. Da ist mein Erfahrungsspektrum so ein bisschen ausbaufähig, aber freue mich, wenn mir Menschen darüber ihre Erfahrungen mitteilen. Aber das schreit für mich schon wieder danach, okay, und da muss ich jetzt wieder gegen angehen, anstatt zu sagen, okay, mein ganzer Körper hat abgenommen, auch im Hobbykeller muss ich jetzt meine Vulvalippen eigentlich wieder aufpolstern lassen, damit die aussehen wie was? Wie mit 20 oder sowas? Während der Rest leider aussieht wie 50 oder älter. Was auch okay ist, aber es ist einfach ein Unterschied. Den muss ich ja auch irgendwie
Ja.
erklären können. Aber das finde ich total spannend, ne? Also es ist so willenlos und wahllos. Und das ist das, wo ich mich gegen wehre. Also es ist so austauschbar. Es kann in dem Jahrzehnt so sein und im nächsten Jahrzehnt so. Wir sind in den 90ern wahrscheinlich aufgewachsen mit, keine Ahnung, Kate Moss oder
Cindy
sowas.
Crawford,
Ja,
Claudia
genau. Ja,
Schiffer.
genau. Und dann mal so diesen Heroin-Chick und jetzt haben wir Kim Kardashian, die da einfach einen doppelt so großen, tollen Popo hat. Auch nicht ihr eigener Popo, aber mein Gott. Also es ist total austauschbar und deswegen am liebsten Pfoten weg.
Ja, es ist eigentlich das, was dahinter steckt, ist eigentlich so traurig, ne? Dass dieses Körperbild eben auch nicht individualisiert ist. Und da sehe ich auch die große Gefahr drin. Ich glaube, das ist tatsächlich in den letzten Jahren entstanden durch diese ganzen Filter, in denen ja auch alle Menschen immer gleicher aussehen. Und irgendjemand hat es neulich mal gesagt, das fand ich ganz toll, dass diese Form der Entindividualisierung auch ein Konzept ist, um Menschen besser steuern zu können, was ja schon immer so war. Auch für verschiedene Märkte natürlich, aber auch in dem Sinne, dass wenn wir uns nur damit beschäftigen, dass wir alle möglichst gleich aussehen oder gleich sind, nicht mehr darüber nachdenken, was gerade an Sozialpolitik falsch läuft oder welche Probleme es gerade in der Welt gibt. Ne, wir sind einfach total abgelenkt davon und konzentrieren uns auf Sachen, mit denen wir sozusagen für die Realpolitik einfach
So abgelenkt sind.
ja,
Ja,
abgelenkt sind,
total.
genau.
Absolut. Also, ich sag mal so, ich war so als 15, 16, 17-Jährige eigentlich wie ganz normal, wahrscheinlich wie jede andere weiblich sozialisierte Person auch wahnsinnig unsicher, was mein Aussehen anbetraf und habe damals schon irgendwie gedacht, diese Oberflächlichkeit, die würde ich mir wegwünschen. Ich meine, jetzt bin ich x Jahre später wieder an dem Punkt, wo ich denke so, oh, es wäre so toll, wenn wir uns nicht mehr nach dem Äußeren richten und das Äußere kommentieren. Und das ist komplett geschlechtsunabhängig. Der Mensch ist so assi manchmal zueinander, wie du aussiehst oder wie du auch nicht aussiehst. Also wir sind so gemein und auch so
Ja, und das.
oberflächlich, anstatt irgendwie, warum verplempern wir unsere Zeit mit so einem Quatsch?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen, das wird ja wirklich immer krasser. Ich habe das jetzt bei Männern festgestellt. Es gibt inzwischen diesen Trend. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Der heißt Look Maxing. Das ist vor allen Dingen in Großbritannien inzwischen sehr populär. Da kannst du Bilder von dir als Mann in so ein Forum stecken. Dann bewerten andere Männer dein Gesicht. Oder wie du aussiehst, bewerten es nach Kriterien, wie deine Wangenknochen sind, ob du symmetrisch bist, ob du das perfekte Gesicht sozusagen hast. Und dann fangen die an, Tipps zu geben, was du machen kannst, damit du perfekt aussiehst. Und es geht so weit, dass sie sich wirklich auf die Wangen klopfen mit Hammern, um die Wangenknochen gleich zu splittern, damit die danach anders zusammenwachsen.
Ja.
Oder sich die Beine brechen lassen, dass der Knochen danach gestreckt wird, das Fleisch sich neu zusammensetzt, damit sie längere Beine haben. Und einfach ein paar Zentimeter größer sind. Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
Oh mein Gott. Ja, vor 100 Jahren hat man sich Rippenbögen entfernen lassen, und um eine größere Taille zu haben. Also der Mensch macht, da spricht die Kulturwissenschaftlerin
Ja,
jetzt.
jetzt bin ich gespannt.
Der Mensch macht schon sehr gerne kuriose Dinge. Es ist immer die Frage, wem nützt das eigentlich gerade? Ja, also da sind wir wieder bei der kapriziösen Frau, die in ihren Körper reingepfuscht wird, damit ich in ein Korsett passe oder, keine Ahnung, in China in spezielle kleine Schuhchen, damit ich nicht weglaufe. Alles immer eine Frage, wem nützt das? Wem möchte ich da dienen, gefallen oder so? Oder mein Gott, man hat sich auch schon Bandwürmer einpflanzen lassen, um abzunehmen. Also.
Ja, och, das ist echt traurig. Und ich frage mich jetzt, wenn ich mir so eure Bücher anschaue, ne? Und die sind ja vorwiegend eigentlich an Jugendliche gerichtet. Also sind ja wirklich Aufklärungsbücher ganz toll, in denen man auch wirklich viel erfährt und auf eine ganz tolle Weise darüber gesprochen wird. Über die Sprache möchte ich gleich noch sprechen, weil ich die auch sehr, sehr gut fand. Aber hast du das Gefühl, dass du mit den Büchern tatsächlich junge Menschen erreichen kannst? Wie groß ist dein Optimismus, dass ihr ein bisschen dagegen steuern könnt, weil es ja auch eben um diese Themen wie Schönheit oder wie fühle ich mich mit meinem eigenen Körper geht? Hast du das Gefühl, es erreicht sie?
Ja, lustigerweise, wir haben ja vor 3 Jahren Sex in echt rausgebracht, ein Buch, was für alle Geschlechter und einfach auch eher um Sex ging. Da war auch das Feedback ein ganz anderes, lautes, positives. Jetzt ist das Feedback Auch weil wir einfach von rechtsaußen und konservativen und komischen Kreisen einen großen Gegenwind bekommen, die auch wieder, da können wir über das Patriarchat und über alle möglichen Strömungen sprechen, unsere Errungenschaften wieder zurückdrängen möchten. Aber jetzt ist das Feedback total zu spüren, zum Beispiel, wenn man auf den großen Verkaufsplattformen guckt, was die Leute für Rezensionen zu den Büchern geben. Und also wenn ich mir an einem Sonntag richtig heulen möchte, dann lese ich mir das durch, weil das ist so herzerwärmend toll. Das ist
Ach,
so
schön.
ein schönes Feedback. Und Vulva und Penis, die beiden Bücher, die liefern sich immer so ein Rennen. Bei der einen Plattform sind mehr, die für den Penis Rezensionen schreiben, auf der anderen Plattform sind es mehr, die das Vulva-Buch kommentieren. Und es sind auch Stimmen von der Zielgruppe dabei. Und das
Ach,
fand
toll.
ich knaller. Da hat eine geschrieben, sie hat jetzt weniger Angst davor, wenn sie zum ersten Mal in eine gynäkologische Praxis gehen wird, weil sie sich jetzt vorbereitet fühlt. Und ja, natürlich sind die Eltern und Bezugspersonen die Kaufenden, ja. Und die werden das Buch ja erstmal kurz angucken und freigeben, was sie da so
Ich hoffe
checken.
es.
Ja, und das ist natürlich von hinten durch die Brust ins Auge immer auch mein Ziel, weil wir das von Sex in Echt auch so wussten. Da haben uns vor allen Dingen Mütter angeschrieben und haben gesagt, oh, das hätte ich mir so gewünscht als Kind, dieses Buch. Und so ähnlich ist es jetzt auch beim Vulva-Buch. Also ich gebe zu, auch ich habe noch dazugelernt, wenn ich mal was erwischen willst, frag mich bitte bloß nichts über Hormone. Hormone sind wirklich der Endboss in deinem Körper, wenn eins mal in Schieflage gerät, was das für eine Kaskade an Symptomen in dir auslösen kann. Und jetzt bin ich ja, da ich in der Perimenopause bin, in der Rückabwicklung der Pubertät und mache den ganzen
Ja.
Zirkus noch mal durch, nur in eine andere Richtung. Es ist total kurios. Also ich habe total viel gelernt bei Hormonen, aber zurück zu den Rezensionen, die sind wirklich wunderbar. Ehrlich, die sagen mir auch sehr viel darüber, wie andere Menschen sexuell erzogen wurden oder halt eben nicht erzogen wurden. Und meine Hoffnung ist immer, dass von jetzt an mehr Menschen mehr Informationsmaterial haben, was für sie geeignet ist, um fortan selbstbestimmte, gut informierte Entscheidungen zu treffen. Wie die Entscheidung dann aussieht, pro oder contra, Vulva-Lippen abschneiden oder nicht, liegt nicht in meinen Händen. Aber die Infos sind jetzt erstmal da.
Das ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe ja manchmal Vorlesungen an der Uni im Fachbereich Gesundheitswesen. Ja, da rede ich dann über Gender, Sexualität, Körperbilder, auch den Einfluss der Medien auf
Toll.
unsere Körperbilder. Genau. Und da frage ich dann auch immer die jungen Studierenden, wie viel Aufklärung sie denn erhalten haben. Und da kommt ganz, ganz wenig. Also es ist immer noch so, dass der Aufklärungsunterricht in der Schule viel zu gering ist letzten Endes. Da kann das ja auch gar nicht umfassend abdecken. Auch der mediale Aufklärungsunterricht, also der Umgang mit Medien, ist viel zu gering. Aber es ist ja auch klar, irgendwann mal, was sollen Lehrer noch alles leisten, ne? Irgendwann mal
Ja.
müssen vielleicht andere Personen damit in Auftrag genommen werden, zum Beispiel Eltern oder vielleicht ältere Freundinnen oder Freunde oder so. Andere Menschen einfach, die vielleicht da schon helfen können. Und wenn die schon mal so ein Buch gelesen haben, zum Beispiel, können die ja auch helfen. Wir müssen einfach insgesamt lernen, besser über Sexualität zu kommunizieren, glaube ich, und dass wir das auch auf eine natürlichere Weise, die nicht so schambehaftet ist, tun können. Und ich finde, da habt ihr halt, und jetzt komme ich zur Sprache, wirklich den richtigen Ton getroffen, ne? Es ist nicht so medizinisch nur, sondern es ist eben auch umgangssprachlich und verständlich. Ich fand es sehr spannend, wie man bei den Worten zum Beispiel für Penis merkt, sind ja viele Namen mit bestimmten Bildern oder Assoziationen verknüpft. Ihr habt da eine ganze Liste erstellt, zum Beispiel Namen wie bestes Stück, Banane, Gurke, Johannes, Pimmel, Pieper, Nudel, Schwanz oder Willi. Das sind natürlich Namen, die mir auch geläufig sind. Aber bei ein paar Namen fand ich die Assoziation dann auch wirklich merkwürdig, weil das war dann so Monster oder Prügel zum Beispiel. Und ich fand es dann so cool, wie eure Illustratorin Sandra Bayer dann diesen kleinen Penis mit Brille und Mütze gemalt hat, der da sitzt und sagt, hey, manche dieser Namen sind auch abwertend oder setzen mich unter Druck oder klingen sogar bedrohlich. Das ist ja total richtig.
Ja, mein Favorite, diese kleinen Zeichnungen, die dann immer so ein Hä? Oder irgendwie das Gesagte nochmal lustig auffangen. Das war mir sehr wichtig. Aber das kann auch Sandra wirklich knallermäßig.
Ja, und das ist ja auch total schön, weil das so einhergeht miteinander. miteinander, ne? Also einmal die Sprache und dass immer so kleine Erklärungen kommen, dann aber auch die schönen Illustrationen, die sind auch wirklich nicht so, dass man sagt, es ist irgendwie anstößig oder es ist eklig. Also ich erinnere mich, als ich jünger war, habe ich mal so ein 70er-Jahre-Sexbuch irgendwo gefunden. Ich sage jetzt nicht wo. Und dann waren da lauter nackte Menschen mit irgendwie, das war für mich ein bisschen verstörend als Jugendliche, muss ich sagen, aber es war halt so 70er Jahre und die hatten auch alle Büsche ohne Ende und es war irgendwie, es war damals noch ein anderer Umgang als heute. Ich fand den jetzt nachwirkend, finde ich den eigentlich ganz cool, aber damals fand ich es halt wahnsinnig verstörend, diese Bilder. Und ich glaube, so eine Illustration hilft erstmal eine Distanz zu schaffen, indem du nicht gleich auf ein Bild von einem Penis oder einer Vulva oder Vagina schaust, so, ne?
Wenn du eine, ich sag mal, comichafte Darstellung hast, dann ist dir ja schon klar, okay, das ist jetzt nicht die Norm, wie alles aussieht, sondern das ist schon eine Zeichnung. Wenn ich ein richtiges Foto bringe, dann habe ich zwar in dem Moment so ein Aha-Erlebnis, oh, so sieht das in echt aus. Nicht viele Menschen sehen ja Genitalien jeden Tag. Also ich habe in meinen 20ern in der Sauna gearbeitet. Ich wäre froh, wenn ich manches nicht gesehen hätte, aber mein Gott, das kommt einfach mit dem Territorium. Aber zu viel Realität kann in einer bestimmten Altersstufe, wenn es nicht gut kontextualisiert und eingebettet und erklärt wird, auch echt überfordernd sein. Und das finde ich auch total in Ordnung, dass man dann sagt, okay, ich will eigentlich, dass die Kids das Grundprinzip, Vulva, Penis, Hoden, was auch immer, kennen und die Info damit bekommen, das kann super unterschiedlich aussehen. Vielfalt ist die Norm. Und dann kriege ich aber auf der anderen Seite wieder mit in Muckibuden, wo ich dann bin, erzählt mir mein Mann, da sitzen dann, ich sag mal, die 14-Jährigen, 15-Jährigen und flexen halt und gucken, wie sie so aussehen und gehen aber mit Unterhose in die Dusche. Ja, also es ist auch unter den vermeintlich gleichen Geschlechtern jetzt auf einmal so eine neue Scham.
Ja, das habe ich auch schon gehört von Menschen, die im Sportbereich tätig sind. Die haben das auch gesagt, selbst in getrennt geschlechtlichen Duschen ziehen die meisten Männer jetzt, lassen ihre Unterhosen an. Ich muss sagen, ich bin ja auch im Fitnessstudio seit ein paar Monaten. Und ja, weil ich bin jetzt auch in einem Alter, use it or lose it.
Absolut.
Wir müssen unsere Kraft erhalten. Und bei mir in der Umkleide sind die Frauen tatsächlich alle ganz schamfrei. Also die gehen alle komplett nackt in die Duschen und so. Ich weiß jetzt nicht, war ja natürlich nicht in der Männerdusche, wie das da ist, aber ich habe es schon öfter gehört. Mhm. Und einerseits muss ich sagen, das fand ich auch schön in euren Büchern, dass ihr da gesagt habt, akzeptiert die Schamgrenzen anderer Menschen, geht auch nicht drüber hinweg. Wenn eine Person darüber nicht reden möchte, dann muss man das respektieren. Da muss man ja auch ein Feingefühl für entwickeln. Ne? Manche Menschen fühlen sich damit überfordert. Aber insgesamt, glaube ich, ja, ist eine Rückkehr zur Schamhaftigkeit zu beobachten. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht an den gesamtgesellschaftlichen Prozessen, dass einfach so vieles so rückläufig ist. Und
ja, wir sind in so einer Remoralisierung, was ganz vieles anbetrifft. Ja. Vielleicht ist das unser Test, unser Gelerntes nochmal auf den Kopf zu stellen, auf den Prüfstand, zu gucken, was taugt wirklich was davon. Also manchmal muss man ja kurz nochmal sich das alles angucken, eine Bestandsaufnahme machen und dann sich nochmal bewusst entscheiden, so nee, das mit der Freiheit und dass alle Menschen gleich sind und dass wir vielfältig sind, das hat schon irgendwie einen Sinn. Aber wie gesagt, es gibt einen starken Druck von rechts, konservativ, das Altgelernte wieder auf die Nummer eins zu heben, dass man sagt, nein, du musst das und das machen, du musst dich verhüllen, Frauen sollen Röcke anziehen und Männer sollen so und so aussehen. Also ganz alte Rollenbilder werden da gerade nochmal in die Luft geschmissen und mich hat es nochmal umso mehr bestärkt, zu sagen, nee, war schon richtig, was wir alles so in den 70ern für Errungenschaften hatten. Manches okay, wir müssen einfach auch lernen, dass nicht alle nackt sein müssen und alle jederzeit Sex haben müssen. Ja, also die freie Liebe der 70er ist vielleicht etwas, wo man sagt, ja gut, wenn das dein Ding ist, mach es. Aber genau das, was du gesagt hast, man muss es auch akzeptieren, wenn andere Menschen andere Gefühle dazu haben. Und auch da wäre ich wieder feministisch genug zu sagen, ich möchte, dass die Person sich gut fühlt und nicht eine weitere Bevormundung, und auch das gilt jetzt für alle Geschlechter eigentlich, bekommt, wie sie zu sein hat. Wenn sie sich damit nicht wohlfühlt, dann soll sie die Information bekommen und die Möglichkeit bekommen. Aber wenn sie sich dafür entscheidet, ich möchte nicht in die Sauna, ich möchte nicht nackt oder sowas, Absolut okay, absolut
Ja.
fein.
Ja, total. Also ich glaube, dass dieses Rückwärtsgewandte oder dieser Rückkehr zu sehr konservativen Rollenbildern teilweise eben dem Wunsch nach Sicherheit geschuldet ist, weil in unserer Welt gerade so viel auseinanderbricht, dass manche Menschen eine Sicherheit darin suchen, okay, diese Art der Rollenbilder kenne ich, da fühle ich mich wohl oder da habe ich zumindest einen Anhaltspunkt für. Das ist ja gerade bei jungen Männern so, die eigentlich viele Jahre lang komplett alleingelassen wurden, muss man ja
Ja,
auch sagen,
total.
für die wenig getan wurde, die sich oft anhören mussten, Männer sind eigentlich Pfui und Buh, sind an allem schuld, was schlecht läuft. Dabei sind ja Männer selbst oft die größten Verlierer des Patriarchats,
Ja.
weil sie sehr, sehr vieles gar nicht ausleben können, was wir eigentlich früh schon beigebracht bekommen haben, beziehungsweise auch soziale Kompetenz, die uns hilft, im Alter zum Beispiel nicht alleine zu sein. Alterseinsamkeit ist ein ganz großes Problem bei Männern. Viele
Ja.
Selbstmorde, die dadurch passieren, das sind alles so Sachen, die noch damit zusammenhängen. Man darf nicht weinen, darf seine Gefühle nicht zeigen, bla bla bla. Also die eigentlich eher auch schädlich für Männer sind. Und ja, und deswegen ist es jetzt wichtig, irgendwie alle aufzufangen. Und ich finde, ihr schreibt da ja auch sehr respektvoll. Ich finde es immer schön, wenn junge Menschen das selber machen. Also ich habe jetzt so ein paar Beispiele gelesen von jungen Musikerinnen wie der Rapperin Icky Mel oder der
Ja.
Influencerin Sophie, die dann sich zum Beispiel auf einfache Weise den Begriff Fotze zurückerobern, den ja Sido zum Beispiel in einer sehr abwertenden Form benutzt hat. Und in einer sehr misogynen Form und die jetzt sagen, hey, ihr habt nicht die Macht über unsere Begriffe, wir lassen uns dadurch nicht verletzen, wir machen daraus was Cooles. Das kann ich jetzt gut finden oder auch nicht gut finden, aber ich finde es, also ich feiere das, weil das einfach etwas ist, was dieses Instrument der Abwertung den Männern wieder aus der Hand nimmt in dem Moment. Also so wie Shirin David, die dann singt, ich bin fotzfrech oder so. Das haben ja schon viele Frauen früher mit den sogenannten Schlampenwalks gemacht, also den
Ja, voll.
Slutwalks und so gesagt, hey, nachdem sie als Schlampen beschimpft wurden, die ja selber daran schuld seien, dass sie vergewaltigt werden, jetzt haben sie halt gesagt, hey, dann, wir sind jetzt die Schlampen und wir sind coole Schlampen und es ist gut, eine
Absolut. Also
Schlampe
Lady Bitch Ray ist da auch super drin oder Laura Merritt von den S-Exklusivitäten in
sein. Ja.
Berlin, die sich die Möse das Wort zurückgekämpft hat. Ich finde es großartig. Also das
Ja.
ist ja dasselbe wie mit dem Wort schwul, also gay und sowas, wo das auch vom Schimpfwort quasi sich zurückgeholt wurde. Und ich sehe das überhaupt gar nicht an, dass jemand mir meine Worte wegnimmt. Also gerade da, ich möchte so sprechen, wie ich andere auch empowere. Und Icky Mel, großartig, finde ich. Also
Ja.
klar, spielt natürlich auch immer damit und dann wird immer der Maßstab an eben diese KünstlerInnen auch gelegt, so, ja, ihr sollt doch jetzt nicht auch noch spalten und negativ über Männer sprechen, aber also man kann auch mal kurz das Ganze überzeichnen. Wir sind ja im Bereich der Kunst. Es ist ja jetzt kein Doktrin, dass man jetzt nur noch den Frauen die Macht geben soll und Männer sind böse. Da sind wir natürlich in der Gefahr, dass dann irgendwann die Trotzreaktion kommt oder auch die Reaktion zu sagen, ich will mich aber nicht unterbuttern lassen. Entweder sind wir alle gleich oder wir sind es nicht. Da kann ich das schon verstehen von der Argumentation her. Aber diesen Empowerment-Move in der Sprache bin ich ganz großer Fan von.
Ja, für mich ist es auch eher so ein Battle. Also ein bisschen so wie früher haben sich halt zwei Rapper oder Hip-Hopper gebattelt, ne? Und jetzt ist es halt so ein bisschen, dass eine Rapperin auch mitmischt oder mehrere. Und das ist ja alles noch tatsächlich unter dem Rahmen der Kunst auch immer mit ein bisschen Humor oder ein bisschen frech. Und ich finde
Ja.
es ganz spannend, da hat ja jede Generation so ihre eigenen Leute, die da was machen und so. Und ich würde mir nur persönlich wünschen, dass wir es schaffen, irgendwie mehr zusammenzukommen mit allen Geschlechtern, dass wir einfach sagen, hey, wir finden, weil es wird nicht gehen ohne Männer. Wir können nicht einfach sagen, Männer werden davon komplett ausgeschlossen. Das wird gar nicht gehen. Wir können da so viel machen, wie wir wollen, aber wir müssen sie mitnehmen sozusagen. Und ich habe viele gute Freunde und ich mag Männer und ich habe da kein Bedürfnis, sie alle klein zu machen oder von mir zu weisen oder so.
Ja, ich finde auch, man sollte eher auf die Gemeinsamkeiten gucken, weil es gibt ganz viele Accounts, die irgendwie jetzt Feminismus, Empowerment, Frauenpower, all das irgendwie so in den Vordergrund stellen. Aber wir müssen nicht darauf gehen, was uns trennt oder was die Vulva besser macht oder sowas, sondern einfach sagen, nee, eigentlich, ne, da sind wir wieder beim Genitalhöcker vom ganz am Anfang. Eigentlich sind wir quasi ein Urgeschlecht und der eine entwickelt sich halt in die Richtung und der andere in die. Aber im Grunde sind wir eigentlich gleichwertig.
Wir sind der Urschleim.
Ich finde auch Genitalhöcker ist eigentlich auch echt schon so ein tolles Wort. Aber ich musste im Übrigen, kleiner Funfact, noch sehr lachen, als Donald Trump gesagt hat, wir teilen Geschlechtern das ein, was sie bei der Zeugung waren. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Bei der Zeugung sind wir erstmal alle weiblich. Also bye bye, Donald.
Okay.
Das war ein Schuss ins Knie. Aber dein Wunsch sei erfüllt. Nein, also
Das
man
ist
muss es
schön.
mit Humor alles sehen. Aber ja, es bleibt ein bisschen anstrengend. Aber ich versuche das Ganze mit etwas Leichtigkeit zu koppeln.
Ja, ich glaube, das ist euch sehr, sehr gut gelungen und ich möchte euch auch wirklich dafür danken. Ich finde es ganz, ganz toll, die Arbeit, die ihr macht, da alle zusammen. Ich werde die Bücher natürlich in den Shownotes verlinken. Und Vulvantastic ist dein Instagram-Account. Möchtest du denn noch auf irgendwas hinweisen, wo die Menschen sich mehr informieren können? In dem Buch gibt es ja auch manchmal so QR-Codes, die man abfotografieren kann und kommt dann zu bestimmten Seiten. Was wären so Seiten, die du noch empfehlen würdest oder wo du sagen würdest am Ende, da könnt ihr euch informieren?
Ich bin ja ein großer Fan davon, dass eben diese Informationslücke bei den Menschen mit Penis ein bisschen aufgeholt wird. Und mein Kollege Tim Berkes, mit dem ich das Penisbuch geschrieben habe und der da wirklich federführend war, weil er ist immer noch mehr in Schulklassen tätig, den kann man buchen. Sein Account ist lustlogisch und er ist einfach unglaublich toll und sensibel und kann das Ganze mit sehr viel Humor und auch Enthusiasmus beibringen. Also ihn kann man buchen,
Für
wer
Schulklassen zum Beispiel
für
oder
Schulklassen, genau,
für.
für Informationsabende und sowas. Also er ist
Okay.
wirklich sexualpädagogisch sehr breit aufgestellt und ich finde, er macht einen super Job, weil gerade diese männlichen Identifikationsfiguren ja so selten sind. Also es sind mehr Frauen, die einfach sexualpädagogisch umherschwirren. Meine Co-Autorin Rosa Schilling hat nicht nur mit Fakir einen wahnsinnig tollen, sensibel geführten Sexshop, der ganz geschmackvoll eingerichtet ist und wo man nicht rückwärts gleich rausfällt, sondern beraten wird. Man muss auch nichts kaufen, sondern es ist wirklich eine sexuelle Bildungsstätte, wo man auch was
In
kaufen kann
Hamburg?
in Hamburg, nicht weit des Jungfernstieges, also nicht auf der sündigen Meile der Reeperbahn, sondern schön.
Ja, Jungfernstieg ist eher so die
Es hört sich so schlimm an.
Chanel und Gucci-Ecke,
Genau.
oder?
Genau, sie sind
Nicht
da
ganz so.
aber rund um die Ecke zu finden im Gängeviertel. Und es ist ein wunder, wunder, wunderbarer Laden, wie gesagt, mit viel Beratung. Und da kann man auch mal ein paar Fragen loswerden, die man vielleicht sonst nicht so wüsste, gerade wenn man irgendwie trans oder inter ist oder irgendwie queer und hat so ein paar Mimosen in andere Sexshops zu gehen. Da ist man super gut aufgehoben. Dasselbe in Freiburg bei der erogenen Zone. Beide haben auch einen Online-Shop und man kann sich da Sachen bestellen, wo ich immer denke, die tun meinen Genitalien nicht mit Chemikalien irgendwie zu Leide rücken. Und genau, wer andere Probleme hat mit sich und seiner Sexualität oder Fragen, der kann bei Rosa oder auch bei der Praxis für Sexualität in Duisburg sich auch sexuell beraten lassen. Und das empfehle ich jedem Menschen in jeder Beziehung, der irgendwie sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich mich hinwenden soll. Diese Menschen helfen weiter.
Ach toll. Ja, vielen Dank dafür, weil ich glaube, gerade für Eltern in der heutigen Zeit ist es vielleicht ganz gut zu wissen, wo können sich Jugendliche gefahrfrei aufklären lassen oder wo können wir uns als Eltern selber weiterbilden, damit wir unsere Kinder aufklären können. Denn es existiert ja durchs Internet natürlich auch sehr, sehr viel an Falschinformationen, aber auch vielleicht an gefährlichem Halbwissen und insofern sind solche natürlich viel besser. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Arbeit. Und vielen Dank für das schöne Gespräch, Nadine.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und immer wieder gerne.
Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen an Aufklärung oder Gedanken darüber. Wenn ihr an den Büchern über die Vulva, Vagina und den Penis Interesse habt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und falls euch mein Podcast oder diese Folge gefallen haben, dann freue ich mich sehr über eine kleine Spende auf meiner Webseite antjemönning.com. Dort findet ihr einen Button und dann kann ich meinen Podcast auch weiterhin unabhängig finanzieren. Vielen Dank.